Robin Rehmann, du hast mal gesagt, du seist auch ein bisschen unbequemer Typ.
Habe ich das gesagt? Es liegt vielleicht daran, weil ich nicht so viel Fett an den Knochen habe, wenn man drauf liegt.
Bist du gerne unbequem?
Ja, es geht so ein bisschen sagen, wenn etwas nicht passt, weil ich in einer Situation aufgewachsen bin, daheim, wo ich eben nicht sagen konnte, wenn etwas nicht passt. Also ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen und man hätte eigentlich nicht über das Thema reden. Also ich konnte meiner Mutter nicht sagen, du hast gestern wieder zu viel getrunken. Und wenn ich es gemacht habe, hat sie mich angeschnauzt und ich habe von klein auf schon eigentlich trainiert bekommen, red da nicht drüber. Und durch das habe ich natürlich einen Aufholbedarf gehabt und habe dann eben in einer Punkband oder so auf der Bühne so Zeug oben runtergeschraubt und das anders kompensiert. Und bin darum vielleicht auch zum Teil ein bisschen unbequem gewesen, weil ich eigentlich den Konflikt mit meiner Mutter zum Beispiel mit der Polizei ausgetragen habe oder so, weil ja eigentlich nicht konkret miteinander etwas zu tun hat, aber irgendwo hätte ich das hin müssen.
Also komm, wir reden darüber, wie du unbequem bist.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit dem Yves Kielchür. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden müssen.
Heute bei mir zu Gast der Robin Rehmann. Das ist einer, der mega viel Verschiedenes macht in seinem Job heute und schon immer mega viel Verschiedenes gemacht hat. Früher mal beim Musiksender Viva, also Fernsehsender, nachher bei Virus, Radio, aber auch Fernsehen. Und unterdessen macht er einen Podcast, wo er Leute das Wort kommen lässt, die sonst weniger eine Stimme haben oder eben gar keine. Sick of Silence heisst sie. SOS Sick of Silence.
Rehmann heisst richtig.
Also ja, sucht, das erste Name.
Genau, das ist ein bisschen schwierig, wenn man sucht auf Spotify oder so. Ich suche immer alle Sick of Silence, SOS, man muss nur suchen Rehmann. SOS Sick of Silence.
Hat es einen Grund, dass der erste Name kommt?
Geht's ja, es mehr um zuerst, nein, zuerst war die Sendung eigentlich eine andere gewesen. Einfach so wirklich ein Podcast, wo wir ein bisschen über Gesellschaftsthemen geredet haben, wo nicht ums Thema Schweigenbrechen gegangen ist, sondern mehr Unterhaltungssendung. Aber während der Zeit, wo wir die Sendung gemacht haben, bin ich dann eben schwer krank geworden. Und dann haben wir den gleichen Podcast-Titel eigentlich behalten, Rehmann, und die Sendung einfach angepasst. Ja.
Also schön, bist du da.
Danke.
Und eben würde gerne mit dir über das, was passiert ist mit Krankheit und allem reden und vor allem darüber, wie das eine Auswirkung hat auf dich, ja, als jemand, der in den Medien arbeitet. Die Sendung, wie würdest du sie jemandem erklären?
Wir geben Menschen eine Stimme, die nicht gehört werden. Und zwar, weil sie vielleicht in einer Minderheit sind. Man redet, glaube ich, von 1,8 Millionen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in der Schweiz. Das sind so etwa 20%. Ich gehe jedoch weiter und stelle fest, dass eigentlich 100% behindert sind von den Menschen. Weil jeder hat ja irgendetwas. Oder ist irgendwie eine psychische Einschränkung oder irgendwie etwas, was ihm wehtut. Sei es im Herz, am Herz, literally, oder in den Emotionen, oder wo auch immer. Also, wir haben alle unsere Einschränkungen und jeder probiert sie zu verstecken, oder? Man will immer der Coole sein auf dem Pausenplatz. Aber wir sollten mehr über unsere Schwächen reden. Und das ist wichtig und das machen wir dort.
Aber dann könnte auch jeder und jede deine Sendung
kommen? Theoretisch schon, ja. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sagen kann, ich bin eigentlich problemfrei oder beschwerdenfrei. Aber trotzdem tun wir halt die Sachen, die wirklich offensichtlich sind, wie zum Beispiel bei dir eine Sehbehinderung, das merkt man relativ schnell, dass du das hast, oder? Und du wirst schon darauf angesprochen. Das ist zum Teil vielleicht sogar ein Vorteil, weil die Leute wissen, mit was sie es mit dir zu tun haben. Es gibt aber viele andere, wie Autoimmunerkrankungen, die man nicht sieht. Wie zum Beispiel, man sieht mir ja auch nicht an, dass ich 8-mal am Tag aufs WC gehe, immer nur Durchfall habe und so. Merkt man nicht, auf eine Art cool, weil ich kann so tun, als wäre alles gut, so wie es eigentlich alle immer machen. Aber ja, ich habe halt auch Durchfall.
Aber vielleicht nochmal darauf, wir kommen noch auf deine Krankheit zurück, aber nochmal schnell, das heisst, im Prinzip gibt es gar keine Menschen mehr, die nicht irgendeine Behinderung haben.
Behaupte ich.
Ja. Nehmen wir mal so mit.
Ja.
Deine Krankheit, du sagst bewusst Krankheit, gell?
Ja, also es ist sicher keine Gabe. Und wenn es eine Gabe ist, vielleicht kommt sie von Gott. Nein, ich weiß es nicht.
Aber was ist für dich der Unterschied zwischen einer Krankheit und einer Behinderung? Ich würde bei mir, dass ich nicht gut sehe, würde ich sagen, es ist eine Behinderung.
Ja. Die Krankheit ist definitiv auch eine Behinderung. Also im Alltag ist es eine Behinderung, ja. Aber sie gilt als Autoimmunerkrankung. Also so erklärt man sich, dass das Immunsystem quasi wie zu gut läuft und dann in meinem Fall den Darm angreift. Und das macht die Darmentzündungen und darum müssen wir den Dickdarm entfernen.
Also es war eine Operation, die du machen musst?
Genau, ja.
Was war der Unterschied vor und nach der Operation?
ich habe wieder ein Leben zurück. Also ich bin jetzt noch vor 3 Jahren der Meinung gewesen, oder vor 2 Jahren sogar, dass mein Leben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beschissen ist. Nicht viel Radius, wo ich mich konnte bewegen. Es war umso schlimmer gewesen, weil ich weiss, wie es war, wenn man sich noch hätte normal bewegen konnte. Und mir ist nicht unbedingt davon ausgegangen, dass es wieder so gut kommt, wie es jetzt ist. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich will das auch gerade hier nutzen, um jedem mitzugeben. Also wenn du gerade in einer Situation drin bist, wo du das Gefühl hast, es ist so schlecht, es wird nie mehr besser, es kann besser werden. Ja.
Und man glaubt es manchmal fast nicht.
Ich bin immer noch überwältigt. Von dem Glück, dass ich wieder so viel machen kann. Ich spüre wieder so fest das Leben. Es ist unglaublich. Ich bin sehr dankbar für das.
Jetzt müssen wir vielleicht gleich auch noch schnell sagen, im Detail, was hat das vor der Operation geheißen? Du hast einfach noch mehr aufs WC müssen und hast durch das Sachen gar nicht mehr können machen.
Richtig, ja. Ich war sehr eingeschränkt gewesen. Wir reden von 30 Stuhlgängen am Tag, blutige Bauchkrämpfe. Es ist mir schon sehr schlecht gegangen, ja. Aber mittlerweile kann ich meinen Stuhlgang tatsächlich kontrollieren. Ich musste es wieder ein bisschen üben, weil ich ja keinen normalen Dickdarm wie das die Menschen haben, sondern so ein Reservoir, sagt man, also so einen sogenannten J-Pouch, also aus Dünndarm und ein bisschen ganz wenig Kunststoff ist das geformt. Und das ist eigentlich ein inwendiger, künstlicher Darmausgang. Mhm. Aber wenn ich aufs WC gehe, sieht es relativ normal aus, nur dass es viel mehr Sauerei macht als beim normalen wahrscheinlich. Das ist so recht explosionsartig.
Bevor dass du die Operation hast gemacht, wo du also quasi die Krankheit neu hast, dann hat es heftige Konsequenzen gehabt. Man hat dir gesagt, du kannst deinen Job nicht mehr weitermachen hier, wie SRF.
Ja.
Wieso das?
Ich war nicht mehr fähig, 4 Stunden. Ich habe das Tagesprogramm moderiert im Radio. Und ich konnte nicht 4 Stunden stehen und moderieren und Gäste empfangen und einfach eine Radiosendung machen, ohne dass das fehlerfrei funktioniert. Und dann hat mein damaliger Chef gesagt, ja, es ging halt so nicht mehr, mit mir das Tagesprogramm zu machen. Und dann ist eigentlich durch einen lustigen Zufall ja die Sendung entstanden, der Podcast, den es jetzt schon seit 6 Jahren gibt. Und zwar bin ich eingeladen worden von einer Kollegin, Franziska Vogrüniger, in Fokus bei SRF 3. Und sie hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, schlecht. Und von meiner Krankheit erzählt. Und das Feedback war so unglaublich gross gewesen. Also von Leuten, die mir geschrieben haben, endlich mal jemand, der sagt, wie es ihm geht, wo es wirklich sagt, wo es auch schlecht geht und sich dafür nicht muss schämen. Dann habe ich gemerkt, dass das ein riesen Bedürfnis ist von Menschen, können das zu erzählen. Und die bekommen einfach zu wenig Plattformen. Wir interviewen einfach lieber Superstars, aber das ist einfach ein falsches Bild, oder, von der Gesellschaft.
Wie wäre das heute? Weißt, 4 Jahre später, Gesellschaft ist in einem anderen Punkt.
Ich habe das Gefühl, dass momentan recht etwas in Veränderung ist. Also so, dass SRF ist ja im Umbruch und da probiert man wirklich etwas zu verbessern. Also du weißt das wahrscheinlich noch mehr als ich, oder? Ob man dich da...
Ich kann es auch nicht mit früher vergleichen, oder? Weil ich seit gut knapp ein Jahr da bin. Kann ich nicht sagen, wie es früher ist. Ich habe auch das Gefühl, der Umbruch ist im Gang und man will die Kultur ändern und man nimmt so Anliegen ernst. Das ist schon so ein bisschen der Wandel von SRF angesprochen. Aber auch du krank bist, hast die Krankheit gehabt, dann musst du dich mal vor allem um das kümmern. Und dann kommt noch dazu, dass man quasi wieder den Job verliert oder möglicherweise verliert. Ist das extrem hart? Also, da musst du schon mal mit deinem Leben kämpfen und nachher...
Ja, aber das ist logisch gewesen. Also ich habe ja gewusst, dass ich nicht mehr so arbeiten kann. Und dann bin ich auch viel im Spital in dieser Zeit. Und bin wirklich, also wenn man denkt, ich bin über ein Jahr ausgefallen und ich habe Krankentaggeld bekommen von SRF. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich gehen lassen worden bin, überhaupt nicht. Und dort habe ich mir auch Gedanken machen, mich bei der IV anzumelden. Und das ist auch schon der Prozess, hat mir auch schon angestoßen. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten kann, so wie ich es jetzt mache. Mhm. Und jetzt, also was jetzt alles wieder möglich ist, das ist also...
Was ist denn alles möglich?
Eigentlich fast alles wieder, außer eben, ich habe nicht mehr ganz die Power, aber dafür bin ich...
Von dem merke ich jetzt nicht viel.
Ja, eben, ja,
vielleicht bist du jetzt erträglich.
Ja, vielleicht bin ich jetzt noch erträglich. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich habe es immer schrecklich gefunden, wenn Menschen gesagt haben, ich bin an meiner Krankheit gewachsen oder sie hat etwas Positives gehabt und so. Da habe ich immer gefunden, wie kann man so etwas sagen? Aber dort bin ich ja noch tief in der Krankheit drin gewesen. Mit ein bisschen Distanz und mit Verarbeitung und so, wenn es einem dann wirklich wieder besser geht, sieht man schon auch, wie einem der schwere Schicksalsschlag die Augen geöffnet hat. Also wenn ich jetzt vergleiche, wie ich Menschen begegne mit einem Handicap und vor meiner Erkrankung, Es ist eigentlich schade, dass ich so etwas erleben musste, dass ich es begriffen habe.
Kommen wir dann auch über deine Sendung. Zuerst, du darfst ja mir auch eine Frage stellen.
Ah, ja.
Hast du dir eine überlegt?
Ja.
Du musst ja vielleicht noch schnell sagen, du hast ja, das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, mir eine Frage zu stellen, weil ich ja bei deiner Sendung schon zu Gast sein.
Und ich habe dir schon so viele Fragen gestellt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber ich habe mir überlegt, wenn du könntest auf eine riesige Plakatwand etwas draufschreiben, wo, sagen wir, auf dem Zürcher Paradeplatz alle Menschen durchlaufen, was würdest du auf die riesige Plakatwand draufschreiben? Oder malen, oder was auch immer?
Das ist eine geile Frage. Das ist eine coole
Frage. Alle sehen.
Wahrscheinlich würde ich gar nicht draufschreiben, weil ich würde die Plakatwand nicht sehen.
Ja, aber die anderen sehen sie dann.
Ja, aber die ich nicht gut sehen, das würde ich nicht. Sollen wir nicht ganz. Könnte die Plakatwand auch reden?
Ja, wir können dort Schulboxen anstellen.
Dann tun wir, etwas sagen und tun wir etwas drauf schreiben. In welcher Farbe wollen wir eigentlich schreiben? Ganz viele farbige Buchstaben, die ich selber auch farbiges Licht sehe. Sie würde leuchten, die Tafel. Ich würde, glaube ich, sagen. Überlegen doch von Anfang an, dass daran möglichst alle Leute denken.
Hm.
Ist das kompliziert?
Nein, es geht.
Mach das drauf.
Ja. Die andere Variante wäre einfach, dass ganz klein etwas anderes kitzelt ist und wenn man näher ansteht, liest und mit ganz viel Mühe lesen kann, kannst du sagen, das ist etwa das, was ich sehe, wenn ich an die Plakatwand schaue.
Das wäre auch schön, aber ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich, weißt, wie du vorhin gesehen hast, mega verändert und es ist mega etwas im Gang bei SRF, aber außerhalb.
Ja.
Aber ich glaube, so wie du es machst, würde ich es in 15 Jahren machen. Ich glaube, dann sind wir nochmal weiter. Aber ich glaube, heute brauchen wir wie zwischendurch immer noch die Aufmerksamkeit, um uns wieder Leute mit einfachen Botschaften erklären, wo man noch etwas ändern muss.
Also denkt an alle, wäre es, oder?
Schön.
Ja.
Schön. Nicht denkt an mich, sondern denkt an alle.
Ja.
Jetzt haben wir den Sponsor auch noch erwähnt von dieser Sendung. Du lässt in dieser Sendung auch Leute das Wort kommen, wo man könnte auch ein bisschen sagen, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, vielleicht darf ich das, wo ich selber auch drin bin, vorkommen, wo vielleicht auch irgendwo durch in gewissen Bereichen Probleme häufen sind. So. Tut das nicht weh, wenn man immer, oder tut das nicht einem selber deprimieren, wenn man quasi eine Sendung macht, wo man Leute das Wort kommen, wo wir anstossen im Leben, wo wir nicht weiterkommen, wo wir...
Nein, im Gegenteil. Also ich habe da einen riesen Aufholbedarf. Ich bin, bis ich fast 30 war, habe ich nicht geredet, wie es bei mir daheim aussieht und wie es mir geht. Und auch als Jugendlicher also, habe ich nie erzählt, dass es mir eigentlich psychisch sehr, sehr schlecht geht. Ich bin zwar zu einem Psychologen gegangen, aber ich habe immer gesagt, ich ging ins Fitness oder zum Doktor, ich habe Probleme mit dem Knie, weil ich nicht dazu stehen konnte. Und ich habe mich sehr geschämt, dass meine Mutter Alkoholikerin war und habe mit niemandem darüber reden und das hat mich schwer belastet. Und es ist so befreiend zu merken, es ist überhaupt gar kein Problem, darüber zu reden. Also, dass ich das jetzt kann. Ich habe das erst, seit meine Mutter gestorben ist. Vorher wäre mir das immer noch nicht möglich gewesen, aber jetzt geht's. Und es ist so befreiend, wenn mir dann Leute gegenüber sitzen, die auch Sachen können erzählen können, wo man merkt, sie haben gemeint, das wäre so schlimm. Weil die Gesellschaft...
Also, zusammen reden hilft.
Ja.
Darüber reden hilft.
Ja, ja.
Mhm.
Also, ich habe das Gefühl, viele, die kommen, haben dann das Gefühl, was passiert eigentlich, wenn die Sendung online geht? Oder wie reagieren die Leute? Und die Horrorszenarien, dass einer sagt, was ist das für ein Psycho? Gibt es auch, muss man sagen. Es gibt immer Hass im Netz, der findet statt. Aber das ist ein viel, 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 viel kleinerer Teil als die Liebe, die einem entgegenkommt.
Also kann die Sendung für die Betroffenen, die zu Gast sind, fast schon wie eine Therapie sein?
Absolut, es stärkt sie in dem, weil es ist so, ich gehe jetzt mit dem gegen raus. Ich habe auch immer wieder Gäste, die sagen, die in Psychotherapie sind und sagen, sie hätten das mit ihrem Therapeut besprochen und das wäre jetzt wie der nächste Schritt, dass sie jetzt ihre Geschichte öffentlich machen. Und dann gehen sie mit ihrer Geschichte öffentlich und dann freuen sie sich eigentlich über die Reaktionen. Vor allem ist das Schöne, man hat ja in seinem Umfeld auch andere Menschen und denen immer wieder die ganze Geschichte erzählen, ist schwierig und oftmals getraut sich ein Bruder, eine Schwester oder einen guten Freund nicht so die Fragen zu stellen, weil sie einem nicht zu nahe treten. Und ich als Moderator kann natürlich auch Fragen stellen, die ein bisschen schwierig sind. Und die sind dann wie beantwortet. Aber sie beantworten sie dann mir. Aber sie können es dann natürlich ihrem Umfeld zeigen. Und das hilft.
Gibt es denn da Grenzen? Das ist ja in dem Fall nochmal mehr ein sehr heikler Job, den du hast.
Ja, die Grenzen sind, wenn andere Menschen involviert sind, also wenn Vorwürfe im Raum sind und es keine Verurteilungen hat oder so. Oder wenn, ja, irgendwie eben, wenn andere drei reingezogen werden, dann das geht natürlich nicht. Oder?
wenn man in deine Sendung kommt, dann setzt man sich ja auch in die Öffentlichkeit. Es ist eine Sendung zum Hören, aber es kommt auch im Internet, es ist ein Artikel, man findet über Google-Suche die Leute. Wie einfach oder schwierig ist es, Leute zu finden, die dir auch kommen können, erzählen?
Ich könnte fast jeden Tag eine Sendung machen. Ich habe wirklich sehr viele Zuschriften und freue mich auch darüber, dass sich die Leute so wohlfühlen in dem Umfeld. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selber Erfahrungen in diesem Bereich habe und sie sich so ein gewisses Vertrauen haben.
Wirst du glaubwürdiger, oder?
Das ist wahrscheinlich auch. Also es ist nicht so, dass ich aktiv muss Gäste suchen, sondern dass die Wand in die Sendung kommen. Das ist wirklich schön.
Aber du bist ja mit dieser Person, die du interviewst, allein in einem Radiostudio.
Ja.
Wenn du so über Themen redest, kann das wahrscheinlich auch Emotionen auslösen.
Auf jeden Fall, ja. Das, Tränen gibt es immer wieder mal. Und das ist auch schön. Ich empfinde das immer als schöne Momente. So, ja. Und es ist ja also nicht so, dass das alles ohne doppelten Boden ist. Also, wir schneiden auch danach, wenn jetzt jemand wirklich aus der Rolle geht oder so, dass emotional schwierig ist, schneiden wir die Teile raus.
Aber könntest du dir jetzt vorstellen, du würdest jetzt deine Sendung völlig auf den Kopf stellen oder eine neue Sendung anfangen und du würdest zum Beispiel der Robin geht schauen, wie es ist, als behinderte Person tagelang zu leben. Also der Robin im Rollstuhl oder der Robin blind. Oder?
Irgendwie finde ich das immer ein bisschen komisch, wenn man so sich eben in so Situationen begibt und so tut, als ob man ein Handicap hat und quasi, wie ist denn das? Und quasi mal auf Besuch geht mit einer Behinderung oder auf Besuch geht mit einer psychischen oder mit einer chronischen Krankheit. Ich als selber Kranker fühle mich dann ein bisschen verarscht sogar. Also es gibt so eine App, die ist zwar extra gemacht worden für Ärzte, die Menschen behandeln, die chronische Darmentzündungen haben. Und die App hat nachher simuliert, wie es ist, die Darmentzündung zu haben. Also man hat alle 10 Minuten ist ein Wecker ab, jetzt musst du aufs WC, dann müssen wir einen Gürtel um den Bauch schnallen und so. Und dann haben die das einen Tag müssen machen, oder? Mhm. Und dann haben sie nachher gesagt, oh, ist schon noch heavy, so krank sein. Aber für mich, das zuzuschauen, wo die Krankheit hat, haben wir sagen, was soll denn das? Ich weiß nicht, wie du das fändest, wenn ich jetzt einfach mal einen Tag blind spielen würde.
Ich bin wirklich ein zweischneidiges Schwert für mich, oder? Ja. Weil erstens mal bin ich nicht blind, sondern sehbehindert. Also wie willst du das machen? Das ist mega schwierig. Es gibt tausende Arten von Sehbehinderungen. Röhrenblick, die in der Mitte nicht sehen, aber drumherum. Aber
kannst du vielleicht mit der Taucherbrille einfach nur so ein Pünktchen
schauen? Oder so. Aber dann ist ja immer noch, die Person ist einfach sehbehindert und die hat ja nicht die ganze Bildung, die ich habe bekommen. Die hat ja nicht gelernt, mit dem Stock laufen, Wege zu machen. Also, und dann kommt häufig raus, euer Leben ist so schlimm und so traurig und so. Und dabei stimmt das vielleicht gar nicht. Darum, ich bin immer so ein bisschen, einerseits finde ich es wie cool, oder, dass die Leute das können ausprobieren können, und andererseits finde ich es so schwierig. Mhm. Aber da sehen wir das etwa ähnlich. Das ist einfach das, was dann schwierig ist, im Fernsehen zu machen. Also einerseits will man dem Zuschauer oder Zuschauerin das zeigen und mit reinnehmen, aber dann ist der schmale Grad, wie viel spielt man oder wie viel probiert man zu simulieren, eben ist immer noch simulieren, oder? Ist dann etwas zwischen Show und etwas zwischen wirklich real Erfahrung.
Ja, und was will man denn am Schluss? Eben wie du sagst, dann sagt dann der Protagonist, es ist schon heavy, die Krankheit zu haben oder eben die Sehbehinderung und ich wüsste nicht, ob ich das könnte und so und also das löst bei mir jetzt als Betroffene dann nicht so etwas wie Mitgefühl aus, sondern eher so, was ist denn da, was ist jetzt da das für ein...
Das ist schon etwas, oder? Jetzt kommen die Leute zu dir in die Sendung und reden über ihre Krankheit oder Behinderung im Radio. Mhm. Müssen wir nicht viel mehr mit diesen Leuten darüber reden, quasi was sie können? Also quasi, jemand ist vielleicht ein Handwerker und müsste in eine Handwerkersendung kommen und jemand ist Forscherin und die müsste kommen, wenn irgendwie Einstein fragt, warum das Ameisen nur so und so vorbei
ist. Ich finde wichtig, dass der Schmerz Platz hat, weil das Leben besteht mindestens 50% aus Schmerz. Also ich habe viele Tage, wo ich nicht als schön empfinde, aber wir verdrängen den Schmerz. Wir sagen immer, wir tun so Skepsis nicht, wenn nicht darüber reden oder nichts damit zu tun haben. Und das sehe ich nicht als richtig, weil jedes Gefühl will gefühlt werden. Und Schmerz wird zumindest besser viel zu wenig abgebildet. Also es ist ja immer alles so schön.
Gibt es ja da auch Tabus, wo du merkst, dort ist es noch schwieriger darüber zu reden als über anderes?
ich merke schon, dass Leute, die unsichtbare Krankheit haben, eben vor allem psychische Erkrankungen wie Depression, oder, wo man wirklich nicht sieht. Aber an Depression sterben immer so viele Menschen. Also jetzt erst gerade kürzlich habe ich einen Freund an Suizid verloren. Dem ist es auch psychisch offensichtlich nicht gut gegangen, aber das hat niemand gesehen und niemand gemerkt. Und das ist so ein stilles Leiden und das ist wirklich etwas Schreckliches, dass man da, das ist sehr tabuisiert, obwohl es sehr viel Suizid gibt in der Schweiz, wird viel zu wenig darüber geredet, weil viele Leute haben ja Angst, dass wenn man über Suizid redet, dass das triggern wird, dass sich andere auch würden wegen dem suizidieren, aber es ist nicht der Fall, also man weiß auch, umso mehr man über Suizid redet, umso weniger Suizid. Es kommt einfach darauf an, wie man darüber redet.
Aber das ist nicht noch spannend, weil das ist ja wie so ein bisschen ein Commitment, wie sehen wir das? Nein, das ist so ein bisschen eine Abmachung in den Medien. Aber zum Beispiel auch, wenn jemand unter einen Zug geht, ja, dann tut man nicht Details veröffentlichen.
Dann ist es Personenunfall oder so.
Genau, weil es könnte dann jemand nachmachen. Der ist aber vielleicht schon noch ein Problem, dass man halt gleich auch mehr darüber reden
sollte. Genau, es kommt darauf an, wie man darüber redet. Also wenn man aufklärt, ist ganz wichtig, und Suizidprävention betreiben ist auch wichtig. Zum Beispiel, wo kannst du dich anwenden, wenn es dir schlecht geht. Und da gibt es auch wieder Apps oder auch Möglichkeiten, Gesprächstherapien, wo man sich kann Hilfe holen, ganz konkret, wenn man suizidal ist. Und über das wird viel zu wenig aufgeklärt. Schwierig wird dann, wenn man so ins Romantisieren kommt. Weißt, wenn da irgendwie so traurige Musik läuft und jemand auf der Bahnschiene entlang marschiert und dann irgendwie Emo-Musik lässt und sich einen Vornamen in den Oberarm ritzt. Das ist dann nicht förderlich, sondern eben eher suizidförderlich. Doch. Also es ist... Kommt darauf an, wie man darüber berichtet. Und SRF, wie auch andere Medienhäuser, machen leider immer noch ab und zu passierte Fehler, dass jemand Suizid begangen hat und man dann irgendwie so das Bild eben so... Ich nehme extra wieder das, was ich vorher schon gesagt habe, Bahngleis, schwarz-weiss, Einsame, der dort marschiert. Das ist nicht gut.
Und du hast dann nicht das Gefühl, dass jetzt bei dir alle Woche ein anderer Gast wieder eben mit einer Geschichte, dass sie irgendwann verzählt ist?
Nein, es ist immer wieder anders. Aber was mir auffällt, das kann ich jetzt so sagen, wie viele Menschen Angststörung haben. Also so eine Panik- und Angststörung. Das sind unglaublich viele. Also ich bekomme sicher jede Woche ein Mail von jemandem, der von seiner Angststörung beschreibt. Das habe ich nicht gewusst, dass das so viele gibt, die das haben.
Und was kann man denn lernen, wenn man deine Sendung hört?
Wie es ist, mit einer Einschränkung oder mit einer Behinderung oder mit einem Schicksalsschlag oder was immer zu leben und wie es ist, wenn man offen darüber redet. Ich glaube, das kann man lernen. Und man hört ganz viele mutige Menschen, die Sachen erzählen, die andere sich nicht mal getrauen, ihren besten Freund zu erzählen.
Das, würde ich sagen, ist genug Grund, deine Sendung zu hören. Ja, also ich war ja schon vorhin überzeugt gewesen, aber alle, die jetzt erst überzeugt waren, finden Rehman, SOS, Sick of Silence auf der Play SRF App oder überall dort, was Podcasts gibt, wahrscheinlich auch. Ja. Und uns findet ihr auf jeder guten Podcast-Plattform. Und dort könnt ihr dann auch noch einen Kommentar hinterlassen und sagen, was dass ich der Robin auch noch hat zu fragen oder vielleicht anders fragen. Hey, merci vielmals, Robin, dass du da warst bei Stereotyp, bei SRG Insider. Es war sehr spannend, ich habe wieder viel gelernt. Das war der Stereotyp für heute. Habt eine gute Zeit und merci fürs Schauen und Hören.
Du hast dir gerade Stereotyp reingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung von der Stiftung «Denk an mich». Noch mehr Denkmuster in den Medien packt man überall dort an, wo es Podcasts gibt und auf srginsider.ch.